Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Bildlich gesprochen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup-Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Einmal im Monat spreche ich gemeinsam mit euch, mit spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Geschichten. In der letzten Folge habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah den Glacier-Gründer Reinhard Fuchs zu Gast. Und habe mit ihm gemeinsam über Klimaschutz und CO2-Reduktion in Unternehmen diskutiert. Wer die Folge verpasst hat, in unserem bildlich gesprochenen Podcast wie auf allen gängigen Plattformen findet ihr die Folge mit dem Glacier-Gründer zum Nachhören. Ja, vom jungen, innovativen Klimaschutz-Startup kommen wir heute zu einem innovativen Kärntner Unternehmen, das es bald 20 Jahre gibt. Prior ID ist nicht nur digital innovativ, sondern setzt auch ganz stark auf ein innovatives Arbeitsumfeld und teamorientierte Führung. Wie sich das alles verbinden lässt, das werde ich heute mit einem der beiden Gründer besprechen. Mein Gast heute ist René Rassnitzer. Hallo René, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Hallo liebe Sandra, herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich sehr.
Ja, René, in Kärnten ist Prior IT inzwischen ein sehr bekannter Name. Aber für die, die dich vielleicht nur als Unternehmer kennen oder auch noch gar nicht, stell dich doch mal kurz persönlich vor. Wer bist du?
Bin René Rasnitzer, bin 45 Jahre jung noch. Heuer wird es der 46. Bin verheiratet, habe zwei wundervolle Töchter. Die erste mit 20 Jahren ist schon ausgezogen, leider. Die zweite ist noch 13. Mache gern Sport, liebe die Musik, speziell die 90er. Da ist es musikalisch meiner Meinung nach gar nicht mehr so recht weitergegangen bis jetzt. Ja, vor 3 Jahren, das war so zu Corona-Zeiten, habe ich dann auch noch den Motorradführerschein gemacht und da versuche ich jetzt dann einfach ein bisschen zusätzlich auch für mich ein bisschen Zeit zu gewinnen und auch für mich zu sein mit dem Motorradfahren. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen die Midlife-Crisis, keine Ahnung. Also ich spüre die aktiv nicht, die Midlife-Crisis, aber vielleicht, also die anderen sagen, dass es wahrscheinlich das ist, warum ich jetzt das mache, aber naja, so versuche ich halt ein bisschen für mich aus dem stressigen Alltag zu kommen mit dem Motorradfahren. Von der Ausbildung her bin ich direkt von der HTL Villach. Das war damals, also die hat noch geheißen EDV und Organisation. Ich glaube, der Name hat sich schon geändert mittlerweile, weil EDV sagt ja niemand mehr. Kleine Berufswelt gestartet und habe, das war irgendwie 1999, und habe damals die Chance gekriegt, ich war ein Kärntner Unternehmen, gleich mal direkt zu Großprojekten nach Deutschland, nach Frankfurt zu kommen. Also Großstadt, Großprojekte, also so quasi vom Landei. Ich komme aus Spital, das ist Land im Gegensatz zu Frankfurt am Main. Bin ich da irgendwie reingesprungen ins kalte Wasser und durfte dort ziemlich viel lernen, was die Technik anbelangt und aber natürlich menschlich, sozial habe ich enorm viel gelernt. Das hat mich enorm gefordert und auch einfach geformt, sage ich einmal so. Also so quasi, ja, man muss einfach reinspringen, um weiterzukommen, also aus der Komfortzone einfach rauszugehen.
Das hast du ja etwas später noch einmal gemacht, quasi mit der Gründung von Prior ID. Und wenn ich gerechnet habe, gibt es euch nächstes Jahr bald 20 Jahre, also 2004, glaube ich, gegründet. Du hast es gemeinsam mit Franz Benjamin Lössler gemacht, die Gründung. Was hat euch damals dazu bewegen, diesen Sprung ins kalte Wasser, den du gerade angesprochen hast, wirklich zu wagen und selber Unternehmen zu gründen?
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass wir nächstes Jahr schon 20 Jahre sind und dass wir vor kurzem erst eigentlich dieses 10-jährige Jubiläum gehabt haben, also sieht man, wie schnell die Zeit da vergeht. Aber es war eine tolle Zeit, die ja, im Nachhinein schnell verflogen ist, aber da ist sehr viel passiert. Was hat das dazu bewogen damals? Es war irgendwie aus einer Unzufriedenheit, aus dem Job aus. Grundsätzlich war der Job damals genial, wirklich. Also die Kollegen, die sind Freunde waren. Wir haben irrsinnig viel gearbeitet in den Nächten rein. Aus Spaß, muss ich sagen, eigentlich aus Spaß und der Leidenschaft. Das war irgendwie so ein Aufschwung damals für uns. Das war ganz normal, dass wir da jeden Tag so 12, 13, 14 Stunden gearbeitet haben. Es war aber dann, irgendwie sind Dinge passiert, ja, vom Vorgesetzten aus, die man gern anders gehabt hätte als Mitarbeiter. Und als relativ neuer Mitarbeiter hat man sich da schwer getan, das zu ändern. Oder man hat einfach nicht gewusst, wie man das ändern soll. Und ja, und dann war einfach der Drang da, dass man das einfach besser hinkriegt, einfach das anders machen will, gell? Deswegen haben wir das dann einfach gemacht. Vielleicht ist er mitunter noch zusätzlich der Drang da gewesen, dass man einfach etwas Eigenes macht, was erschafft, so aus dem Nichts außer quasi, worauf man dann irgendwie stolz sein kann, was man da irgendwie so aufzieht und gestalten kann, wie man es möchte. Und ja, die Entscheidung für diese Selbstständigkeit, die ist uns dann eigentlich gar nicht einmal so schwer gefallen. Es war einfach irgendwie so das Kribbeln da, dass man das angehen will, ohne viel nachzudenken, was alles passieren kann. Weil damals, also wir waren beide Jungväter, Franz sogar schon zum zweiten Mal. Und das war 2004. Das heißt, wir waren, also ich war Mitte 20, Franz ist sogar ein Jahr jünger noch. Und auch frisch Vater, man hat versucht, sich eine eigene Existenz irgendwie aufzubauen. Franz hat Haus gebaut. Ich habe wo Eigentumswohnung gekauft. Das heißt, eigentlich ein möglichst blöder Zeitpunkt damals. Also würde man jetzt sagen, wenn man ein Kind hat, das was den Schritt wagen will, würde es sagen, auf Kärntnerisch, das ist ein ziemlicher Blödsinn, was du jetzt vorhast. Nur, das hat es zum Glück nicht gegeben. Also unsere Eltern haben uns da beide irgendwie dazu bewogen und auch die Partner, die wir damals gehabt haben, sag jetzt den Schritt, weil ihr seid sonst unglücklich. Das heißt, und dann haben wir es einfach gemacht. Und das ist auch unser Leitsatz bis heute geblieben. Wir machen es ganz einfach. Das ist also ein doppeldeutiger Spruch bei Priority. Das heißt, wir machen einfach Dinge. Heißt nicht, dass man nicht drüber nachdenkt, sondern man wägt ab, man geht ein Risiko, aber dann machen wir es einfach. Und dieses Zweideutige ist, wir machen das auch für den Kunden einfach. So, das hat uns ganz gut gefallen, hat uns bis jetzt begleitet, dieses Motto. Gell?
Bei euch geht es ja in dem Sinn dann auch um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf möglichst einfache Art und Weise. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr einen bestimmten Ansatz, der euer USP ist, oder ist es sehr individuell von Kunde zu Kunde?
Uns ist im Laufe der Jahre aufgefallen, dass IT-Firmen es oft ihre Arbeit oder die Kundenanfragen so komplex darstellen, also das alles im Vordergrund stellen, um vielleicht irgendwie zu zeigen, dass man auch die schwierigsten Sachverhalte lösen kann. Da muss es ganz komplex sein mit vielen Fachwörtern, mit vielen technischen Fachwörtern, sodass der Kunde irgendwie dann eigentlich verunsichert ist. Gell? Aber man möchte halt einfach sagen, dass der Job in der Softwareentwicklung echt herausfordernd ist und dass da sehr viel schief gehen kann und dass es den richtigen Partner braucht und so weiter. Aber das sollte man über einen anderen Weg machen. Das heißt einfach den Kunden nicht verunsichern, weil der ist ja selten Experte in der IT. Selten, sage ich. Es gibt auch andere Kunden auch. Der ist Experte in seiner Fachlichkeit, in seinem Business. Und der will einfach nur einen IT-Experten haben, auf den er sich verlassen kann, der seine Prozesse digitalisiert, so gut es geht und wie es auch reinpasst bei sich. Du kannst ja bei jedem Kunden alles umstellen, alles digitalisieren, nur alles braucht eine gewisse Zeit, eine gewisse Einführung. Da musst du ihn einfach begleiten. Was meine ich damit, mit diesem Verkomplizieren? Kann ich ein Beispiel geben? Das hat sicher jeder schon einmal durchgemacht. Also du fährst mit einem Auto irgendwo und auf einmal fängt es an irgendwo klappern und scheppern und irgendwie und das Auto springt in der Früh eh nicht mehr so gut an. Also irgendwie ist da was mit dem Auto. Dann fährst du in die Werkstatt und also ich wäre total aufgeschmissen. Ich bin, was diese Sachen anbelangt, ein kompletter, sagen wir mal, Blödmann. Käme da überhaupt nicht aus. Und dann gehst du rein in die Werkstatt und dann kommt der Werkstättenleiter raus und frag die einmal. So, was ist los? Dann versuchst du das einfach irgendwie darzustellen. Du erklärst ihm den Sachverhalt so gut du kannst, ja, ohne Fachbegriffe. So, und jetzt stellen wir sich vor, der macht den Motorhaube auf und fängt an, irgendwie zu schnaufen und erzählt da was, irgendwas von ABS-System und von Steuerungsupdate, und der Schlauch wird bald platzen und dann bei 130 auf der Autobahn wird es dann eine Unfall, weiß nicht, ganz Horrorszenarien, und schnauft über. Was löst das aus als Kunde? Also, ich würde sagen, pure Angst und kein Vertrauen, gell? Und da setzen wir an. Was wäre, wenn der Werkstättenleiter rauskommt, der hört dir zu und hört dir einmal zu, wie du versuchst, einfach mit Händen und Füßen zu beschreiben, was das Auto macht. Da ist es unerheblich, ob das Fachbegriffe sind. Und der schaut unter den Motorhauben rein und mehr wie aha, aha und so weiter hörst nicht. Und dann sagt er zum Schluss, ja, wir wissen, was los ist. Du kannst da Auto in 3-4 Tagen abholen und das wird nicht mehr wie 1.500 € kosten. Das löst Vertrauen aus, und du brauchst nicht irgendwie als Lieferant oder Dienstleister das komplex darstellen, diesen Sachverhalt. Der ist komplex, das ist ganz klar. Also die Motoren sind komplex, die Autos sind komplex, so wie jede Arbeit irgendwie eine Komplexität hat. Aber das muss doch der Kunde jetzt nicht irgendwie aus Auge geruckt kriegen. Du musst deine Sachen machen, du musst deine Dinge im Griff haben und einfach, man muss, glaube ich, das Vertrauen schaffen zum Kunden. Natürlich muss man Methoden anwenden. Natürlich braucht man Top-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich müssen die sich ständig weiterentwickeln mit der Methode und so weiter. Aber ich glaube, was der Kunde braucht, ist einfach Vertrauen, und dann kann man gemeinsam, wenn man gegeneinander Vertrauen hat, die beste Lösung erarbeiten. Gell?
Kannst du uns ein paar besondere Projekte, vielleicht ein paar Referenzprojekte nennen, auf die du oder ihr besonders stolz seid?
Ja, da gibt es viele. Wir haben eben schon sehr viel Erfahrung. Also wir sind ja bald 20 Jahre am Markt und konnten in den verschiedensten Branchen schon tätig werden. Da war die Erdölindustrie dabei, wo wir Daten von Bohrungen, also von den Bohrköpfen, da gibt es ja unzählige Sensoren drauf, über Satelliten in die Hauptzentrale übertragen haben. Da gibt es auch Herausforderungen, die sind manchmal gar nicht IT-lastig, sondern wer bedient diese Geräte, onshore, offshore. Das sind ganz andere Herausforderungen, die mit der IT grundsätzlich nichts zu tun haben. Oder wir haben schon Telekommunikationsunternehmen bei der Optimierung ihrer Systeme geholfen, obwohl diese Systeme von ganz, ganz bekannten Forschungsgesellschaften entwickelt worden sind. Und wir haben die optimiert. Da waren wir ganz stolz drauf. Dann, ja, Finanzdienstleister im arabischen Raum, da haben wir auch schon was machen dürfen, also in Katar. Da war ja jetzt Fußball-Weltmeisterschaft, glaube ich. Ich bin da nicht Fußball nicht so bewandert. Und mittlerweile haben wir uns über die Jahre aber auf sogenannte Urheberrechteverwertungsgesellschaften spezialisiert. Das sind Gesellschaften, die Rechte von Künstlern und Urheber verwalten. Das heißt, und also diese Werke, die schreiben, das können Musik, Literatur oder Filme sein oder andere kreative Arbeiten, die sind dann beauftragte Zahlungen für die Nutzung, zum Beispiel Kopien dieser Werke zu sammeln und an die Urheber weiterzuleiten. Das ist eine irrsinnige, spannende Branche und eine sehr, sehr, sehr kleine Nische. Da gibt es in ganz Europa nur 26 Verwertungsgesellschaften, und auf die haben wir uns spezialisiert. Also fachlich und technologisch extrem herausfordernd und hat in dem Sinn, Konkurrenz gibt es da nicht viel, weil es einfach irrsinnig viel Monate, Jahre braucht, bis man da mit der Branche überhaupt, dass man sich da überhaupt auskennt. Gell?
Sehr spannend. Und in der Branche seid ihr in hauptsächlich Europa tätig, oder?
Ja, in der Branche sind wir jetzt in Österreich, Deutsch, Schweiz tätig, haben dort die die Verwertungsgesellschaft als Kunden, die Urheberrechte von Texten verwertet. Und da gibt es noch als Beispiel die Musikverwerter, das ist jetzt die AKM für Österreich, die kennt man vielleicht, und die GEMA in Deutschland. Die AKM zählt auch schon zu unseren Kunden. Da starten wir jetzt ein kleines Projekt mit denen gemeinsam.
Super, sehr cool. Ja, um diese Herausforderungen zu stemmen, seid ihr ja stark gewachsen, auch in den ganzen Jahren. Wie würdest du so eure Reise beschreiben? War das eher ein stetiges Bergauf, eine gute Wanderung oder war das schon eine Bergtour, wo ein paar Gletscherspalten oder zumindest Abstiege mit dabei waren?
Ja, stark gewachsen. Wir sind eigentlich erst in den letzten 2, 3 Jahren stark gewachsen. Vorher war es eigentlich ein gediegenes Wachstum, so 1 bis 2 Mitarbeiter mehr pro Jahr. Und da, also in dieser Zeit ist es uns einfach gelungen, da eine ganz coole Kultur zu festigen bei uns. Also dieses Fundament, was man so sagt, dieses Kulturfundament, das haben wir, ich sage, bis 15 Jahre lang aufgebaut, und dann sind wir ein bisschen stärker auf Wachstum gegangen. Das ist, glaube ich, auch notwendig, weil ich sage, ein Kind ist auch nicht nach 3, 4 Jahren erwachsen. Das braucht ein bisschen Zeit, man braucht Erfahrung, man muss das im Kleinen üben. Es gibt, ja, also wenn ich da bei den Kindern bleibe, wann ist man erwachsen? Nicht? Also bei den Männern ist es wahrscheinlich weit über 40 hinaus. Bei manchen noch mehr, keine Ahnung, habe ich gelesen irgendwo. Na, also es ist so, es braucht einfach Zeit, um sich zu festigen. Da gibt es ja Unternehmen, die in kürzester Zeit extrem stark wachsen. Die haben wahrscheinlich ein bisschen einen Nachteil, weil das sind einfach zusammengewürfelte Menschen, die müssen zuerst einmal miteinander arbeiten können. Und das ist bei uns jetzt nicht mehr. Das heißt, deswegen haben wir vor 2, 3 Jahren einfach gesagt, wir können jetzt wachsen, diese Kultur ist gefestigt, die Firma haltet das aus, wenn man jetzt ein bisschen stärker auf die Tube drückt. Und ja, wie du sagst, Gletscherspalten. Ich sage jetzt, gibt sicher Gletscherspalten, aber wenn du es halt nicht so oft runterschaust, dann fällt das einem gar nicht auf, dass man wahrscheinlich Gletscherspalten überschritten hat. Und eins muss ich auch sagen, also wenn man nicht runterfällt, dann weiß man gar nicht, wie tief die sind. Also es ist jetzt ein bisschen, ja, leichtsinnig gesagt, aber es ist wahrscheinlich so. Oft merkt man gar nicht, auf was für ein Terrain unterwegs ist, gell?
Oft besser so.
Ja.
Du hast das Team schon angesprochen und auf eurer Website bezeichnet ihr das Team als eine Familie. Warum ist euch das so wichtig und wie, ja, fühlt sich eure Familie an? Wie zeigt sich das?
Unsere Werte, also wir sind sehr stark wertegetrieben, unsere Firma, unser Miteinander. Unsere Werte, die haben wir auch auf der Homepage veröffentlicht. Das sind so unsere Big Five. Und einer davon, der steht ganz oben, nicht von ungefähr, der ist uns sehr, sehr, sehr wichtig. Und der lautet: Wir leben Familienkultur. Und ich habe mir den erklärenden Satz noch einmal rausgeschrieben. Den werde ich jetzt da vorlesen. Und zwar: Wir leben Familienkultur. Was bedeutet das? Wir pflegen einen familiären Umgang und begegnen uns mit Wertschätzung, Rücksichtnahme und Vertrauen. Also, ich sage, es ist nicht zu verwechseln mit Familie. Gell? Also, wir sind keine Familie, kannst du nicht sein in einer Firma, sondern du kannst einen familiären Umgang pflegen. Und ich glaube, um das geht's, gell? Also diese familiäre Kultur, die reicht auch bis in den privaten Bereich eine von jedem. Also die Partner von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die kennt man fast alle von den neuen, vielleicht noch nicht, aus diversen Festen und Feiern. Also die sind auch immer alle herzlich eingeladen und kommen sehr gerne. Die freuen sich alle auf diese Priority-Festeln. Und die Kinder von diesen Familien, sagen wir mal so, die kennen sich ja untereinander. Das ist richtig schön, weil einfach so eine große Familie irgendwie da geschaffen worden ist. Gell? Und das reicht über diese Mitarbeiter aus. Das heißt, du kannst bei einem Festeln gern davon ausgehen, dass doppelt so viele Leute kommen. weil einfach jeder seine mitnimmt. Und wenn die Frau oder der Mann keine Zeit hat, dann nimmt man halt den Bruder mit. Also irgendwie ist das riesengroß und jeder ist so stolz drauf, dass man da Teil sein kann. Und natürlich vorneweg, ja, ich bin auch stolz, dass ich jeden Tag irgendwie da Teil irgendwie bin. Und dass man das auch irgendwie zur Verfügung gestellt hat, dass ich das bilden kann, auf das bin ich enorm stolz.
Sehr, sehr schön. Ja. So ähnlich sieht man es auch, wenn man das Internet ein bisschen durchforstet nach Arbeitgeberbewertungen über euch, ohne da jetzt eine Plattform nennen zu wollen. Aber ich habe da so ein, zwei Kommentare zu euch herausgeschrieben. Nämlich zum Beispiel, hier wird man als Mensch behandelt, fühlt sich nicht wie jemand, der einfach nur seine Arbeit verrichten soll. Oder der Umgang miteinander ist respektvoll und entspannt. Als Neuzugang fühlt man sich absolut willkommen, wird mit den passenden Schulungen im richtigen Tempo in den Entwicklungsprozess und die verwendeten Technologien eingeführt. Oder aber auch, die Vorgesetzten sind tolle Gesprächspartner. Und ich glaube, das spielt schon viel von dieser Familienkultur, die du angesprochen hast, wieder. Ich habe wirklich sehr großen Respekt, dass ihr das so etablieren konntet. Aber hast du vielleicht ein paar Tipps für jemanden, der das jetzt vielleicht hört und sich denkt, wow, cool, das würde ich in meinem jungen Unternehmen, Startup, auch gern angehen. Wie schafft man das jeden Tag oder was waren so erste Schritte, um das zu etablieren?
Steht da ein Name auch drunter bei dieser Bewertung? Da muss ich, glaube ich, einmal eine Runde ausgeben.
Nein, einfach an alle im Zweifelsfall.
Ja, Rezept gibt es, glaube ich, keins. Also ich habe zumindest keins. Wenn ich eins hätte, dann glaube, da könnte man einen neuen Geschäftszweig aufmachen. Aber ich sage, wenn man sich als Mensch, als Gründer nicht verstellt, sich so gibt, wie man ist und nicht irgendwie eine Rolle übernimmt, wie sie vielleicht in irgendwelchen Büchern drinnen steht, wie man eine erfolgreiche Kultur aufbaut, gibt sicher einen Ratgeber. Oder vielleicht von anderen Unternehmen kopiert. Ich glaube, das ist kein guter Weg. Man soll nicht irgendwas übernehmen, was man nicht ist. Wobei, lernen tut man natürlich immer mit Kopieren. Gell? Aber sag ich, in dem Fall sollte man sich ein bisschen auf seine Intuition verlassen und einfach seine eigene Kultur aufbauen. Weil alles andere wäre ja eigentlich eine Fassade, was dann schwer ist, aufrechtzuerhalten. Das kennt man ja im Zwischenmenschlichen. Wenn man irgendwie am Anfang will man sich sehr, sehr gut geben und irgendwann fällt der Vorhang. Und dann, ja, dann kennt jeder wieder, was dann draus wird. Man muss sich verstellen weiterhin oder man ist unglücklich. Eine bestehende, vielleicht nicht so gelungene Kultur zu ändern, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Wobei sicher auch zu schaffen, wenn man das richtig angeht, ich glaube, der wichtigste Punkt in dem ist einfach, man soll einfach anfangen, wenn man etwas ändern will. Für die Gründer, ja, einfach nur ein Tipp, nicht zu viel drüber nachdenken, irgendwie eine Kultur einzufordern, sondern einfach leben, wie man ist, und dann wird sich die Kultur so formen, wie man selbst ist. Und die Menschen rund um einen sind dann ähnlich gestrickt, gell?
Super, sehr spannend. Es gibt jetzt auch manchmal Mitarbeiter, mit denen es nicht ganz so gut läuft oder die vielleicht auch nicht so gut in diese Familie passen. Wie geht ihr damit um? Ich kann mir vorstellen, gerade in so einem familiären Umfeld ist es oft nicht so einfach, das anzusprechen. Ich kenne aus der Berufswelt oft so diesen Spruch, Sie, sagt man schwerer als mit du, deswegen bleib mal lieber bei sie. Das wird jetzt bei euch nicht zutreffen. Also wie geht ihr damit um?
Also dieser Spruch, sie auch, ist leichter wie du auch. Mag sein, aber auch das wage ich zu bezweifeln. Also wenn das Wort auch fällt, dann ist dann schon ganz grob was. Also das ist eine Umgangsform, das sollte man per sie nicht machen und per du auch nicht. Das ist respektlos und das sollte man nicht einführen lassen. Wenn es einmal rausrutschen würde, dann muss man das aufklären. Gell? Also es kann aus der Emotion raus einmal passieren, wir sind alles Menschen. Das darf man aber nicht so einreißen lassen, dass das ganz normal wird. Aber du hast recht, es gibt natürlich Situationen, die schwierig sind. Jetzt nicht, weil Mitarbeiter schwierig sind, sondern die Situationen sind schwierig. Oder Mitarbeiter und Situationen passen nicht zusammen oder so. Gespräche sind meistens dann einfach leichter Katalysator aus der Situation raus oder ja, man sollte alles ansprechen können, auch wenn es nicht leicht ist, aber wenn es halt einfach nicht passt, gell? Wenn man merkt, dass irgendwie unterschiedliche Richtungen da eingeschlagen werden oder die Werte nicht stimmen, dann ja, da muss man sich einfach trennen. Das, auch wenn es schwierig ist und unangenehm ist und man das auch nicht gern tut. Wenn ich jetzt so, ich habe mir überlegt, wie oft wir diesen Schritt gehen haben müssen. Und in den ja, 19 Jahren bald, im Mai sind es 19 Jahre, wir haben, glaube ich, nur von uns aus, was heißt, den ersten Schritt geht halt eine Partei, gell, wenn es nicht passt. Und das haben wir eigentlich erst 5-mal machen müssen. Müssen, weil, ja, wenn das nicht zusammenpasst und man irgendwie die Kultur dann dadurch verwässern lässt, dann wird die Unzufriedenheit, glaube ich, ausgebreitet. Das ist dann wie eine Krankheit. Klingt jetzt schier, aber man muss solche Dinge einfach dann auch beenden. Es ist ja nicht jeder wert, irgendwie auch nicht zu vergleichen, ob er gut oder schlecht ist. Wenn man nicht zusammenpasst, dann passt man nicht zusammen. Es ist ganz einfach. Ist so wie in einer Partnerschaft auch. Gell. Da ist nicht der eine schlecht, weil er gerne was unternimmt und der andere ist ein Couch-Potato und unternimmt halt nicht gerne was, das passt nicht zusammen, aber wäre am besten, man trennt sich. Oder man geht Kompromisse ein, aber wie schaut der Kompromiss aus? Gell? Das ist schwierig.
Für euch ist es ja auch wichtig, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz wohlfühlen und ihr habt in einen ganz tollen Campus investiert. Was genau hat euch da bewogen, den Campus zu etablieren, zu bauen und vor allem auch so viel Geld in die Hand zu nehmen dafür?
Ja, da waren mehrere Dinge, die zusammengekommen sind. Also wir feiern nächstes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Und in diesen 20 Jahren hat es ja viele Veränderungen gegeben. Wir haben uns ja ständig gewandelt und weiterentwickelt, Situationen angepasst. Wir waren vorher dieser Kohldorfer Straße, da war der Verbund, der ist ja schon lange abgerissen worden. Da stehe ich jetzt da gegenüber vom Minimundus, ist das. Da waren wir zuerst eingemietet. Dann sind wir in den Lakeside Park gegangen, da waren wir auch 10 Jahre. So, und das war circa 1900 wäre schön gewesen. Circa 2019, da haben wir uns gedacht, wir wollen noch einmal wachsen. Wir haben einfach viele Aufträge, die wir nicht mehr in der gewünschten Zeit abarbeiten haben können. Und da haben wir gesagt, ja, okay, wir entscheiden uns dazu, jetzt anzuziehen, zu wachsen. Da haben wir natürlich Strukturänderungen einleiten müssen. Die Stellen, die wir besetzen haben müssen, das waren eher so Servicestellen, hat es noch nicht gegeben, die haben wir besetzen müssen, bevor man das Wachstum anfängt. Die Organisation hat sich ändern müssen und natürlich müssen die Leute irgendwo Platz finden. Und im Lakeside Park, sind wir schon aus allen Nähten geplatzt, haben wir zum Schluss dann zwei Büroräumlichkeiten auch bei euch im Bild dazu mieten dürfen oder können, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Wir haben uns dann relativ schnell entschieden dazu, dass wir neu bauen, weil was war die Alternative gewesen? Irgendwo im Lakeside Park ein größeres Büro, trotzdem enorme Investitionen, du musst dir das ausstatten drinnen und in einem Mietobjekt ausstatten, das ist immer so für und wieder. Wir wollten einfach was Eigenes haben und durch das, dass du neu baust, hast du einfach die maximale Freiheit, wie man das Büro gestaltet. Da gibt es keine Wände, da gibt es keine Gegebenheiten, an die du dich anpassen musst. Du kannst ganz was individuell Zugeschnittenes machen, so wie wir halt für unsere Kunden machen in der Softwareentwicklung. Da wird man ein bisschen neidisch, da möchte man selber auch mal ganz was Individuelles haben, das haben wir dann einfach gemacht. Also wieder mit dem Motto, wir machen es ganz einfach. Gell? Mit den Architekten, Die kenne ich selbst so schon, die sind auch schon mittlerweile Freunde des Architektenteams und gute Finanzierung, Finanzierungspartner, sind wir es dann einfach angegangen. Das hat uns dazu bewogen.
Erzähl uns ein bisschen, wie hat sich die Freiheit, wie hat die Freiheit Formen angenommen? Was gibt es denn auf eurem Campus?
Ja, jetzt, du warst ja noch nicht auf unserem Campus, haben wir schon
Leider nein.
im Vorhinein geredet, noch nicht. Kann sich ja ändern. Also, ich finde, der Campus ist genial. Der ist in Prittschitz gelegen, das kennen wenige. Also ich habe es vorher nicht gekannt, obwohl ich ja Kärntner bin. Prittschitz ist zwischen Wertschau und Grumpendorf. Hat einen eigenen einen Bahnhof, also sehr gut erreichbar mit den öffentlichen. Autobahnabfahrt, das ist Wertschau Ost. Man ist da irgendwie am Land, aber doch eigentlich nur ein paar Minuten von der Stadt entfernt. Und man muss dazu sagen, Klagenfurt ist eine Großstadt. Das ist per Definition so. Würde man jetzt als Wiener wahrscheinlich nicht unterschreiben, aber es ist halt so. Gell? Du bist eigentlich mittendrin und sehr ruhig. Und der Campus, der ist als Hofkonstruktion gebaut. Das heißt, der ist durch drei Seiten so geschlossen. Also hinter uns ist ja befahrene Bundesstraßen und der öffnet sich so schön Richtung Berge, Richtung Wörthersee. Den sehen wir leider nicht. Wenn wir ein bisschen höher gelegen wären, dann sieht man den sogar. Und ja, wenn man in den Hof reingeht, das ist irgendwie cool. Du gehst rein, links gibt es ein kleines Biotop, das plätschert so vor sich hin. Das, ich weiß nicht, beim Reingehen schon ist man schon voll entspannt. Und ja, was gut ankommt, ich glaube, das sind verschiedene Sachen. Es ist irgendwie die Möglichkeit, dass man sich je nach Tätigkeit einfach einen geeigneten Ort suchen kann bei uns da im Campus. Für jede Tätigkeit, ja, zum Beispiel, wir haben Teamarbeitsplätze, das sind so Sechsergruppen. Da sitzen die Softwareentwickler und Business-Analysten und Tester alle zusammen in Teams. Und jede dieser Gruppen hat seinen eigenen Besprechungsraum, wo einfach alles drinnen ist, so ein Besprechungs-Workshop-Bereich. Du hast einfach Kommunikationsmittel, du hast also einen fahrbaren Fernseher, den du hin und her schieben kannst, da kannst Teambesprechungen machen und Leute dazu holen, die gerade im Homeoffice sind. Du hast das aber trotzdem auch noch die guten alten Flipcharts rumstehen, wo du einfach analog werkeln kannst. Die Whiteboards, die Wände können als Whiteboards verwendet werden, die haben wir einfach magnetisch gemacht. Das heißt, maximal Freiheit dort in diesen eigenen Teambereichen. Und neben diesen Teambereichen hast du natürlich auch noch andere Besprechungsräume, die unterschiedlich groß sind oder unterschiedlich genutzt werden. Einer davon nennen wir Wohnzimmer. Da ist zum Beispiel eine Couch drinnen, ein Bücherregal, Stehlampen, ganz wie in einem Wohnzimmer eingerichtet und sogar mit Plattenspieler und dann riesen Flachbildschirm ausgestattet. Und da kannst halt auch neben Meetings kannst zusammensitzen und da mal Platten auflegen. Also coole Möglichkeiten. Einfach wo sich einfach Ruhe, Entspannung ein bisschen mit Arbeit einfach vermischt, ohne klare Trennung. Da ist in diesem Raum ist jetzt eh ausgeschrieben worden, da gibt es eine neue Idee, die, weiß nicht, wer die geboren hat, irgendjemand vom Team halt, sogenannte Priority Sound Pool. Der wird dort veranstaltet im Mai, glaube ich, das erste Mal. Da ist einfach so, da agiert eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter als Host. Und jeder, der dorthin geht, kann irgendwas mitnehmen, eine Platten, eine CD, eine Kassetten oder was auch immer. Und kann dort Musik spielen und muss aber jedes Mal dazu sagen, warum er die Musik mitgebracht hat. Oder er erzählt eine Geschichte zu dieser Musik dazu. Ich freue mich schon auf das, weil ich einfach ein Musikfanatiker bin und bin schon gespannt, was für Musik die Leute so mitbringen. Weil das sagt ja irrsinnig viel aus, persönlich, welche Musik jemand hört und warum. Ja, das passiert dort. Außerdem kann man aus diesem Raum so schön auf den Pool rausschauen. Das heißt, der Pool kann doppelt genutzt werden. Also einmal angeschaut und einmal reingesprungen. Gell? Was haben wir denn noch am Campus? Wir haben, wenn man ein bisschen Ruhe braucht und sich zurückziehen muss oder will oder irgendwas Vertrauliches besprechen will, gibt es viele Fokusboxen, die so mit speziellen Akustikpaneele ausgekleidet sind, dass man akustisch ein bisschen abgeschlossen ist nach außen. Dann haben wir einen riesen Aufenthaltsbereich mit Küche, der sehr gut genutzt wird, wo alle Platz haben zu essen. Pizzaöfen haben wir drinnen, 4 Stück gleich, damit nicht jemand warten muss, wenn einer Pizza macht, bis er dran ist. Was war uns noch wichtig? Ja, die Konditionierung, also die Luft im Campus war uns wichtig, dass eine gute Luft eben ist, eine Belüftungsanlage. Und das können wir leider auch aus belüfteten Räumen. Im Winter ist immer das Problem, dass die Luftfeuchtigkeit einfach echt sehr niedrig ist und oft, das ist auch ein riesen Krankheitsauslöser, wenn die Luft so trocken ist. Und wir haben geschaut, dass die im Winter auch befeuchtet werden kann, diese Luft. Und im Sommer halt eine Klimaanlage. Da war uns natürlich bewusst, dass das ein Energiefresser ist und wir haben das Ganze den Strom erzeugen wir über unsere eigene PV-Anlage am Dach. Ja, der Hof, wenn ich reingehe, ist irgendwie so das Herzstück, weil dort gibt es so überdachte Arbeitsplätze, wo man Mittagessen kann, eben arbeiten kann, sich Pause gönnen kann, immer mit dem Blick ins Grüne, zum Wasser. Ich finde das einfach genial, es ist so schön ruhig. Und Firmenfeiern können wir auch am Campus machen, da haben wir einen Außengriller und sogar eine Zapfanlage, haben wir uns genehmigt. Kann man mal eine Bierle anschließen, was wirklich jetzt nicht so zu verstehen ist, dass da die ganze Zeit nur Bier getrunken wird, sondern wirklich für die Festeln schließt man was an. Man hat die Möglichkeit, dass man da auch in-house die Festeln austragen kann. Ja, irgendwie, habe ich sicher was vergessen, aber es ergeben sich so jeden Tag immer wieder neue Möglichkeiten, neue Zonen, neue Dinge, die man irgendwie entdeckt, wie man es in die Arbeit einbauen kann. Es ist ziemlich, ziemlich spannend. Also wir haben noch immer nicht alles irgendwie erlebt, obwohl wir jetzt schon mittlerweile über ein Jahr im Campus sind.
Das klingt richtig, richtig cool und klingt sehr einladend und nach einem wunderschönen Arbeitsplatz. Ich freue mich jetzt bei all dem Angebot, das natürlich das Arbeiten sehr viel angenehmer macht. Aber jetzt der Extremfall quasi. Wenn ich mir vorstelle, du als Führungskraft sitzt vor deinem Computer, hast dann Stress, musst was fertig kriegen. Wie reagierst du da, wenn dann ein Mitarbeiter ins Pool springt? Bringt dir das aus der Ruhe oder ist es so in der Kultur etabliert, dass das kein Problem ist?
Ja, also es sind 2 Sachen. Also der Pool, der befindet sich jetzt nicht unmittelbar neben den Räumlichkeiten, wo man jetzt wirklich so konzentriert arbeitet. Der ist schon in einem Bereich örtlich getrennt, wo man einfach, wenn man dort reinspringt, wo man da nicht wirklich jemanden stört. Das ist auch visuell ein bisschen abgetrennt. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt da keine Benutzungsregel für einen Pool, außer dass man angezogen sein soll. Auch diese Regel, die haben wir nicht irgendwo aufschreiben müssen. Irgendwie, das ist ja irgendwie logisch, dass das so ist. Und andererseits, natürlich kann man in den Pool reinspringen. Jeder, der Pause macht, macht auch in seiner Pause das, was er halt gern macht. Der andere trinkt einen Kaffee, der eine springt im Pool. Also Pausen sind wichtig, ja, überhaupt, wenn es stressig ist. Wenn es stressig ist und man keine Pausen macht, wird es ja nicht besser. Eine Pause ist irrsinnig, fördert einfach das, dass man dann wieder neue Energie tankt und ob der jetzt in den Pool reinspringt oder eine Runde spazieren geht oder was, nicht was, oder eine Zeitung liest oder ein YouTube-Video anschaut, ist eigentlich jeden freigestellt bei uns und wird auch so gehandhabt, dass das fair bleibt. Gell?
Super. Ich finde es ja tatsächlich ein super Stressmittel, mal kurz unterzutauchen und den Stress quasi abzuwaschen und dann wieder ans Werk zu gehen. Ja.
Genau, ja.
Du, aber sag mal, du hast gesagt, Homeoffice gibt es ja auch bei euch. Steht dieser große Campus nicht irgendwie ein bisschen im Widerspruch zu Homeoffice? Ich meine, andere Unternehmen denken ja so, Ich schicke viele Leute ins Homeoffice, brauche weniger Flächen zum Anmieten, kann man wieder Kosten sparen. Steht das im Widerspruch, der tolle Campus und Homeoffice?
Naja, das steht gar nicht im Widerspruch. Ich sage einmal so, Homeoffice wird ja bei uns genutzt. Nicht, weil man lieber zu Hause arbeitet, sondern weil man vielleicht jetzt den Campus gar nicht braucht für die Arbeit. Den Campus sehen wir eigentlich als Basis, wo man sich austauscht, wo man kollaboriert, wo man seine Freunde, seine Kollegen trifft, wo man einfach mehr machen kann als wie zu Hause. Es gibt natürlich Tage, wo man sich ins Homeoffice zurückzieht, weil, keine Ahnung, weil man den ganzen Tag in Videokonferenzen ist oder wenn man konzentriert arbeiten will, dann brauche ich den Campus nicht, gell? Also nicht unbedingt, dann bleibe ich einfach zu Hause. Das kann ich aber selbst entscheiden. Und ja, es ist, Homeoffice ist immer wichtig, wenn es zum Beispiel jetzt, ja, man hat da ein krankes Kind zu Hause, das was nicht todkrank ist, sagen wir mal so, man kennt das eh, das hustet ein bisschen, soll ja nicht in die Schule gehen, jetzt haben wir ja Pandemien hinter uns oder eine Pandemie hinter uns, da muss man halt aufpassen, dass man nicht mit jedem Infekt einfach wieder in die Schule reingeht. Das haben wir schon gelernt alle, dass man einfach zu Hause bleiben kann und auch von zu Hause auch für die Schule was machen kann. Und der Elternteil, der kann dann auch daheim bleiben, macht Homeoffice, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber er hat die Möglichkeit. Ansonsten wäre ja Pflegeurlaub. Das heißt, maximale Freiheit mit diesem Homeoffice. Was nicht bedeutet ist, dass der Campus an Wichtigkeit verliert. Ich sage einmal so, sparen müssen wir alle, das ist absolut außer Frage. Aber sparen, also ich würde auf jeden Fall Dinge einsparen, die man nicht braucht. Also sinnlose Fläche muss man einsparen. Das ist absolut richtig. Es gibt Firmen, die sehen das Zusammenarbeiten nicht so. Das ist aber deren ihr Einstellung. Ich sehe das so, dass der Campus, so wie er jetzt dasteht, nirgendwo vergoldet ist. Das heißt, wir haben nicht zu viele Flächen, die nicht genutzt werden. Also das, was man einsparen könnte. Und wenn man sich ehrlich sein, unser Vermögen ist ja die Zeit in unserer Branche. Unsere Leistung, die wird durch Menschen erbracht. Und die Arbeitszeit, die Menschen sind halt einfach das, was man einfach sichern muss. Du musst das Arbeiten einfach so gestalten, dass man effizienter ist, dass man leistungsfähiger bleibt. Und da ist es, ich glaube, absolut notwendig, so eine Investition zu tätigen. Und ich bin mir sicher, dass die nächste Generation, und eine ist ja schon in der Berufswelt, die Generation Z, das fordert. Die fordern solche Dinge. Natürlich, nur mit einem Pool kannst du keine guten Leute holen, weil die schauen natürlich genauer rein. Du brauchst Kultur, du brauchst interessante Projekte, du brauchst Entfaltungsmöglichkeiten. Das muss natürlich sein. Du kannst nicht einfach einen Campus bauen, der dann automatisch funktioniert. Und das ist auch etwas, wo ich sage, den Campus kannst du nicht mit Geld bezahlen, nur allein. Weil du kannst so viel Geld haben wie möglich und du kannst nicht einfach hergehen und sagen, ich möchte den gleichen Campus irgendwo hinstellen. Der wird nicht funktionieren. Du musst das schon erarbeiten mit den Menschen, die den Campus nutzen. Und ja, durch diesen Fachkräftemangel, der ja jede Branche schon getroffen hat, muss man auch schauen, dass man ja die wenigen, die übrig bleiben, für sich gewinnen kann. Und da muss alles zusammenpassen. Und da fange ich an mit der Kultur. Das gehört auch, das ist die Möglichkeit zur freien Zeiteinteilung. Das ist auch die Möglichkeit zur freien Arbeitsplatzwahl. Und das, ich glaube, das haben wir ganz gut hinkriegt bis jetzt.
Super spannend. Ja. Du hast gesagt, der tolle Campus mit Pool ist quasi nicht das ausreichende und eindeutigste, dass ihr tolle Arbeitgeber seid. Vielen jungen Menschen heutzutage ist ja auch wichtig, dass es Green oder Klima- und Umweltschutz ein bisschen mitgedacht wird. Ist dieser Campus mit Pool, das ist ja irgendwo schon ein bisschen Luxus, ist das ein Widerspruch mit Green? Ich glaube, du hast ja vorhin auch schon angedeutet, dass ihr Photovoltaik selber habt. Mhm. Wie seht ihr euch bei dem Thema Nachhaltigkeit?
Ja, ist natürlich ein Thema, nicht das Hauptthema, klar. Also hundertprozentige Nachhaltigkeit ist eh schwer zu erreichen, aber jeder Schritt in diese Richtung, der muss gegangen werden, weil ich sage, das ist nicht für die Generationen nach uns wichtig, sondern auch für uns jetzt. Also es geht schnell bergab mit dem Klima. Also wir müssen schauen, dass wir da rauskommen. Und das, was wir da einfach dagegen setzen können, ist eben eine Photovoltaikanlage, die in einem Bürobetrieb natürlich sehr gut genutzt werden kann, weil du ja den Strom während der Benutzung brauchst, also während und auch während die Sonne scheint. Und die Sonne scheint da in Pritschitz häufiger wie in Klagenfurt, habe ich gemerkt. Das ist wirklich da, ja, du hast sehr viele Sonnenstunden und wir werden das maximal ausnutzen. Im Winter scheint auch oft die Sonne. Im Winter ist die Effizienz, so viel ich weiß, auch sehr gut, weil es kälter ist von einer PV-Anlage. Und ja, im Winter braucht man eben Klima, sowieso die Stromkosten mit den ganzen IT-Geräten. Wir setzen auf Luftwärme, also mit Wärmepumpe. Das alles wird einfach durch die PV-Anlage befeuert. Was wir auch noch geschaut haben, ist, dass sämtliche Beleuchtung einfach mit LEDs gemacht werden. Die haben nicht nur den Vorteil, dass das weniger Strom braucht, sondern du musst ja ganz, ganz, ganz selten auswechseln, wenn du dort auf Qualität setzt. Irgendein Billigprodukt, das kann schon einmal 10 Jahre Haltbarkeit oben stehen haben, aber wenn du nach 3 Jahren keinen Ansprechpartner mehr hast, dann bringt dir das auch nichts. Das heißt, wir haben da schon geschaut, dass man alles, was man machen kann, auch macht. Der Campus selbst ist ein Holzbau. Ist auch somit ein nachwachsender Rohstoff, ja, in die Richtung haben wir was machen können. Da gibt es sicher noch viele andere Dinge, wie dass man forciert Elektromobilität in der Firma, dass man Räder zur Verfügung stellt. Das sind aber alles noch Punkte, die haben wir auf der Agenda. Nur alles gleichzeitig geht natürlich nicht.
Ja, das sind, glaube ich, schon die Zukunftsthemen, die euch betreffen werden. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Das ist jetzt schon gesagt, Räder, Green, vielleicht auch das Thema New Work, in dem ihr ja schon sehr stark seid. Siehst du noch andere Themen, die sich aktuell, Trends vielleicht auch, die sich so tun, wo du sagst, das wäre noch ein Ziel in den nächsten Jahren, das ein bisschen anzugreifen, zu etablieren? Habt ihr da schon Ideen?
Ja. Also rund um die Arbeit selbst haben wir ja durch unseren Activity-Based Working Ansatz, also je nachdem, welche Aktivität, muss das Büro einfach dazu beitragen, dass es den Platz eben gibt, haben wir auch in der Zukunft das Thema Arbeitszeit natürlich zu bedenken. Also das Vier-Tage-Woche-Thema, das wird immer größer, das ist jetzt schon bei den Sozialpartnern, das ist in der Politik, das ist bei den Menschen angelockt und natürlich will man immer weniger arbeiten. Es ist halt so, es muss zusammenpassen. Also wir 4-Tage-Woche ist schön, klar, kann ich auch was abgewinnen davon, aber wir wollen ja unseren Kunden 5 Tage unterstützen. Das sind Themen, die herausfordernd sind, die man lösen muss. Nächstes Thema, New Pay. Auch Vergütung, leistungsbezogene Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein Thema sein, wo wir uns selbstverständlich damit beschäftigen. Technologisch, ja, kann man sich auch schon vorstellen. Also die künstliche Intelligenz hat jetzt wirklich in den letzten Monaten wirklich nochmal Vollgas gegeben. Also mit ChatGPT, was man vorher nicht gekannt hat, ist das jetzt wirklich rasend schnell auch bei jedem angelangt. Also jeder Private hat schon von dem gehört, Schüler nutzen das schon für ihre Arbeiten. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell sich das durchsetzt. Und für uns noch einmal interessant, wir sind ja für Verwertungsgesellschaften tätig. Da geht es ja eben um Urheberrechte. Und das wird eine Riesenherausforderung sein. Was bedeutet das, wenn du einen Text oder Bilder oder vielleicht sogar Musik, kann man ja auch schon von KI erstellen lassen, wer hat denn dann das Urheberrecht? Also da gibt's einige wissenschaftliche Beiträge darüber, was das bedeutet. Wann hast du eigentlich das uneingeschränkte Urheberrecht? Mit KI, ohne KI, wie viele Teile musst du selbst machen? Oder ist es einfach nur die Anfrage an ChatGPT, ist das das Urheberrecht? Also das ist eine Herausforderung, nicht nur für uns, sondern vorwiegend auch für unsere Kunden, die ja die Urheberrechte verwerten. Und ja, wie das unsere Arbeit oder die Arbeit überhaupt unserer Kunden in Zukunft beeinflusst, das werden wir noch sehen. Das ist Kopf in den Sand stecken, ist glaube ich kein guter Ratgeber jetzt, sondern eher Augen auf und volle Attacke oder volle Fahrt voraus. Ich meine, so schlimm wird es nicht. Also ich würde eher auf Sicht fahren, was das ganze KI-Thema anbelangt, aber es wird ganz spannend sein, nicht nur in der IT, sondern in anderen Branchen auch.
Ja, da wird sich sehr viel tun, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ne? Ein Thema, das wir auf gemeinsame Art, glaube ich, derzeit bearbeiten, ist das die betriebliche Gesundheitsförderung. Da arbeitet ihr nämlich auch mit einem Startup, das bei uns im Bild ist, zusammen, nämlich mit Movevo. Und macht da, glaube ich, gerade auch die Move Day Challenge, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Warum seid ihr den Weg mit Movevo gegangen und warum lohnt sich dieses Angebot für eure Mitarbeiter?
Wir sind ja jetzt schon zum zweiten Mal, arbeiten wir zusammen mit Movevo. Damals waren wir noch im Lakeside Park. Das ist eine irrsinnig coole Truppe. Man sieht, dass die da mit Leidenschaft dran gehen. Also denen ist das wirklich wichtig, Bewegung. Die machen das nicht aus irgendeinem Geschäftsgedanken raus. Das merkt man. Ja? Und das macht Spaß. Also diese gemeinsame Bewegung, das gemeinsame Ziel, das macht einfach Laune und deswegen machen wir da auch wieder mit. Und da sind einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind einfach, die wollen Punkte sammeln, die schauen sich den Rang an. Wir sind jetzt da, glaube ich, auf Platz 4 in Wertung, ich glaube, Wertung bis 50 Mitarbeitergröße oder so. Jetzt müssen wir auch schauen, dass wir da nochmal durchstarten, dass wir da aufs Treppchen noch kommen. Also der Ehrgeiz ist da und ich sage, dieses Startup, das, also wenn man die Menschen dort kennt, da kann man nicht nachsagen, da muss man mitmachen. Die sind irrsinnig cool und die holen einen ab und die animieren einen.
Yes, super. Wir haben vorhin ja schon in Anschluss an Movevo, wo man ja fürs Wandern Punkte sammeln kann, aber auch über die Unternehmenswanderung, über den Weg, den ihr gegangen seid, gesprochen. Und es ist ja immer ein bisschen ein schmaler Grat zwischen Erfolg und Misserfolg, aber auch ein Weg der Unsicherheit. Wie geht's dir oder euch als Führungsteam, als Eigentümer des Unternehmens mit dem Thema Unsicherheit? Habt ihr nach fast 20 Jahren schon ein gutes Sicherheitslevel erreicht? Oder ist es immer noch schwierig, oft mit Unsicherheit umzugehen?
Ja, Unsicherheit. Was ist heutzutage schon sicher? Gell? Klar, man hat damit zu tun. Also es ist nicht risikolos, das Ganze, ist ganz klar. Aber man sollte sich nicht immer Gedanken machen, dass man ständig eine Unsicherheit ausgestattet ist oder so. Das wäre dann viel zu stressig, da kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Man muss es trotzdem ein bisschen lockerer sehen, man muss die Hausaufgaben machen, man muss Risiken gehen, aber nicht allzu hohe. Man muss halt schauen, dass wenn was schief geht, dass nicht das komplette Unternehmen zusammenhaut, sagen wir mal so. Auf das muss man aufpassen, weil das ist ja ein Ort, der viel beeinflusst. Also das beeinflusst ja den Kunden oder die Kunden, die man lange betreuen will. Die Mitarbeiter sind da, die sind da gefestigt. Muss man da einfach aufpassen, dass man es nicht überzieht, gell, das Risiko. Mit Know-how, mit Leidenschaft, mit Spaß, mit den richtigen Menschen und den richtigen Kunden, die ähnlich ticken, natürlich ähnlich ticken müssen wir selbst, da kann eigentlich nichts daneben gehen. Und so irgendwie, so ist es dann auch kein schmaler Grat mehr, sondern da schafft man einen kleinen Weg auf dem Grat, der trittsicher ist, kann man so sagen. Unvorhergesehenes gibt es natürlich jetzt in letzter Zeit ein Wahnsinn, nicht? Also wie die ist schon länger her, die Bankenkrise, aber jetzt fängt das schon wieder, man hört ja, wie das jetzt weitergeht mit den Banken, wissen wir nicht, große Banken sind jetzt auch bankrott geworden, Pandemie, Krieg, Inflation, alles, also das sind alles Unsicherheiten, die jeden betreffen, nicht nur Unternehmer. Und sagen wir mal so, nach jedem Tief sollte er hochkommen. Und wir haben schon, also diese Menschen, sagen wir mal so, die haben schon einiges geschafft. Man muss halt einfach schauen, dass man Schwächere einfach nicht hinten lässt. Das ist, glaube ich, wichtig, was eine Gesellschaft auszeichnet, dass man einfach den Schwächeren hilft. Und ich bin einfach froh, dass man in einem Land lebt, wo das noch so ist. Wo das vielleicht in den Köpfen gar nicht mehr so ist. Wo Schwächere oft ja, ein bisschen dafür verantwortlich gemacht werden, dass es einem selbst schlecht geht oder so. Das muss sich ein bisschen ändern. Aber vielleicht hilft uns eine Krise, dass man wieder zusammenrückt mehr. Gell? Zusammen kann man viel mehr erreichen als wie jeder Einzelne. Und das merken wir auch jeden Tag da in der Firma. Es geht im Team leichter als wie allein. Und das sollte man in der Gesellschaft auch wieder sehen und ein bisschen fördern.
Auf jeden Fall. Ein Thema, das in unserer Gesellschaft, in Europa vor allem, auch sehr ausgeprägt ist, ist, dass man Scheitern verurteilt. Und deswegen frage ich am Ende des Podcasts immer noch einer kleinen Fuck-up-Story, einem kleinen Scheitern im privaten oder beruflichen Umfeld, wo man einfach sagen kann, ja, ist passiert, hab draus gelernt und weitergemacht. Hast du vielleicht so eine kleine Geschichte für uns?
Ich habe mir echt wirklich bei dieser Frage echt länger den Kopf zerbrochen. Das klingt jetzt blöd, aber so richtig scheitert, ich weiß nicht, ich sehe wahrscheinlich so kleine Scheiterungen, nicht als Scheitern. Aber mir ist dann doch eine Geschichte eingefallen, die ist eher ein bisschen peinlich gewesen. Aber also jetzt im Nachhinein ist es lustig, aber das war mir sehr unangenehm. Ich kann dir ja auch mal erzählen, ob das jetzt Scheitern ist oder nicht, aber ist egal. Es ist eben schon echt lange her, sicher schon, keine Ahnung, 15 Jahre oder so. Ich habe damals einen Vororttermin gehabt im Norden von Deutschland. Das heißt, ich glaube, ich habe da sogar 3 Flüge gebraucht, von Klagenfurt nach Wien, Wien, Frankfurt, Frankfurt weiter irgendwie und dann noch mit dem Taxi weiter, also eine lange Anreise. Und da ist es darum gegangen, ein Softwarepaket in denen ihren Umgebungen zu installieren. Und natürlich liefert man die Softwarepakete vorher auf dem elektronischen Weg, schickt das alles hin und fährt dann hin zum Kunden, betreut das und so weiter. So, ich bin jetzt einen Tag vorher, am Abend leider, sehr spät draufgekommen, dass mein Laptop, den habe ich damals nicht sehr oft gebraucht, weil ich einen Stand-PC gehabt habe in der Firma, dass mein Laptop ein Kollege mitgenommen hat. Der hat nämlich kurzfristig nach Katar müssen. Das war Bankenumfeld, eben ein Projekt, der hat meinen Laptop mitgenommen. Und ich, ja, es war am Abend, ich hätte jetzt nirgendwo einen Ersatz herkriegt. Ich habe da noch in der Firma irgendwo aus einer Aktentasche noch aus irgendeinem Schrank mitgenommen, habe einen USB noch bespielt als Backup für ein Softwarepaket, habe ein paar Unterlagen ausgedruckt, habe das in die Mappen reingetan und bin nächsten Tag dann rausgeflogen. Mit einem sehr mulmigen Gefühl, ohne Laptop. Das ist ein Wahnsinn. Und dann draußen irgendwie angelangt, dann wirst du empfangen, es war eine Riesenfirma, wirst empfangen, dann kriegst du eine Einweisung und dann zeigt dir der den Platz, da, schau, das ist dein Arbeitsplatz und hier ist das LAN-Kabel und bla 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 bla. So, und ich habe mir gedacht, die werden mir wohl an PC geben, das ist eine Riesenfirma, normalerweise kommst du mit eigenem Equipment nirgends rein. So, dem war nicht so. So, jetzt hat der Projektleiter dort hat mich gefragt, ob ich sonst noch was brauche. Und ich habe mir gedacht, ich versinke im Boden rein mit meiner Plastik, mit meiner Plastik-Ledertaschen. War eigentlich nichts drinnen, gell, außer ausgedruckte Zettel. Und dann habe ich einfach müssen die Hosen runterlassen und gesagt, ja, ich hätte schon noch was brauchen. Und dann sagt er, ja, was bitte? Und dann habe ich gesagt, am PC. Was glaubst du, wie peinlich das ist, als Software-Lieferant fährst du dorthin, da bist der Chef auch noch von dieser Firma und der hat da mal einen PC mit. Ich habe das natürlich dann alles erklärt und der war sehr verständnisvoll. Das Projekt war, das war super, wir haben da helfen können, wir haben da das Projekt mit Erfolg durchgeführt, aber das war eine extreme unangenehme Situation. Was habe ich daraus gelernt? Man muss sich besser vorbereiten. Ja? Also wenn ich das einen Tag vorher alles schon vorbereitet hätte, dann hätte ich noch irgendwo einen Laptop besorgen können. Nur das sind, also es sind, es gibt sicher viele so Aktionen, die man so im Laufe der Jahre gemacht hat, wo man noch ein bisschen jünger war, wo man, sagen wir mal, so noch ein bisschen den jungen Bonus kriegt, gell, von den Kunden. Die sind ja auch nicht alle schrecklich. Merken dann schon auch relativ schnell, dass es einem wichtig ist und alles und dass es einem unangenehm ist. Ja, Augen zu und durch, sage ich mal so. War sehr, sehr, sehr peinlich für mich.
Trotzdem eine sehr, sehr lustige und spannende Geschichte. Danke, dass du die nochmal herausgekramt hast für uns. Ja, damit wären wir auch am Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich schon mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Ich freue mich jederzeit über Feedback und wer jetzt Lust hat, zumindest einmal die Fotos anzuschauen von eurem tollen Campus, auf den hast du uns jedenfalls Lust gemacht, der oder für die verlinke ich die PriorIT-Website gern in unseren Shownotes und gern auch deinen LinkedIn-Account, wenn es dir recht ist, damit man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, René, fürs Mitmachen. Und ja, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Ja, danke auch, liebe Sandra. Verlinken gerne, alles nur verlinken. Wer den Campus sehen will, das habe ich dir auch angeboten. Wir machen immer wieder die Türen auf für Führungen durch den Campus. Da kann man sich das alles anschauen. Man kann Fragen stellen. Also bist da sehr herzlich eingeladen. Vielleicht kannst du ja ein paar Kolleginnen und Kollegen mitnehmen vom Bild. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ja, wer keine Lust auf Gründen hat, also noch nicht, der vielleicht zuerst Erfahrung sammeln will, der ist auch sehr herzlich eingeladen, eine Bewerbung abzugeben bei uns. Wir suchen immer coole Leute, lässige Leute, die mit unseren Werten im Einklang sind. Und ja, vielleicht ergibt sich da einer oder die andere Gegebenheit, dass wir da zusammenarbeiten können.
Coole Sache. Ja, super. Dann finden cool. Unsere Zuhörerinnen alle Kontakte und Infos in den Shownotes. Und ja, also auf die Einladung, René, komme ich auf jeden Fall sehr gern zurück, mir das auch mal vor Ort anzuschauen.
Super.
Okay, vielen Dank.
Tschüss. Sehr gern. Baba. Tschüss. Baba, ciao.